Es war schnell erkennbar, dass die nicht nur hier kurz mehr aufblitzen, sondern dass die wahrscheinlich bleiben werden.
Hallo und herzlich willkommen zu Chaos and Glory. Wir sind die erste mehrteilige deutschsprachige Audiodokumentation über Oasis. Mein Name ist Nick Sauter. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich bin nicht alleine hier im Studio, sondern ich habe meinen guten Freund und gleichgesinnten Oasis-Superfan Olli Kassenhuber mit mir. Olli, grüß dich.
Hey Nick.
Ich freue mich sehr, dass wir endlich starten können. Wir haben für euch 9 Folgen vorbereitet, in denen wir uns in aller Ausführlichkeit über unsere Lieblingsband unterhalten wollen. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die was dazu zu sagen haben. Im Intro habt ihr zum Beispiel gerade schon Flo Weber von den Sportfreunden Stiller gehört. Und wir haben uns auch gefragt, wie ihr vielleicht auch, warum jetzt und warum ein Oasis-Podcast überhaupt? Wir sind selbst große Fans und die Reunion-Konzerte, die jetzt im Jahr 2025 endlich anstehen. Nach 16 Jahren Leidenszeit hat sich unsere Lieblingsband wieder vereinigt und wir nehmen das als Grund und auch als billige Ausrede, um uns endlich in absoluter Länge und Breite über unsere Lieblingsband zu unterhalten.
In Folge 1 wird es um die Anfänge gehen natürlich der Band. Wir werden uns die Entstehungsgeschichte ein bisschen anschauen. Wie hat die Band die ersten Konzerte gespielt? Was war damals los? Und wir werden uns vorarbeiten bis hin zum legendären Treffen mit Ellen McGee, wo es um die Unterzeichnung des Plattenvertrags in Glasgow bei dem Konzert ging.
So ist es. Jetzt muss man vielleicht gleich mal sagen, dass Oasis nicht immer Oasis waren oder Oasis hießen, sondern sie hießen mal The Rain. Wer war da dabei?
Also die Band The Rain hat sich in Manchester im Stadtteil Burnage Anfang der 90er Jahre gegründet. Es war natürlich Liam Gallagher dabei als zentrale Figur, aber auch Bonehead, Guigsy und Tony McCarroll, die ja alle zur ersten Inkarnation der Band gehören, die dann auch das Debütalbum eingespielt hat. Und die haben sich in Burnage im Arbeiterklasseviertel in Manchester gegründet und da einfach sich die ersten Sporen verdient. Ne? Konzerte gespielt in verschiedenen Dive Bars, in kleinen Klitschen, wie man bei uns sagt, und ja, haben sich da natürlich erstmal einen Namen in Manchester gemacht.
Jetzt ist dem geneigten Zuhörer, der geneigten Zuhörerin natürlich nicht entgangen, dass in Ollis Aufzählung der Bandmitglieder ein ganz prominenter Name gefehlt hat, nämlich Noel Gallagher. Der war zu dieser Zeit nicht viel in Manchester, muss man wahrscheinlich sagen, sondern sein Job hat ihn weiter weggeführt. Er war nämlich als Roadie bei der Band In Spiral Carpets beschäftigt. Eine Band aus Manchester, die der Madchester-Szene zugeordnet wird. Dazu kommen wir später, Olli. Und der Noel war da mit der Band unterwegs in ganz Europa, in Amerika, hat eigentlich alles gesehen, wollte aber nicht immer deren Roadie werden, sondern er hat sich als Sänger beworben. Wie das genau gelaufen ist, das haben wir tatsächlich jemanden von den In Spiral Carpets gefragt, nämlich deren Keyboarder Clint Boone.
We were on the lookout for a new singer. And Noel was the first person that popped up and said, can I audition? And we all laughed because we just knew him as this little cheeky scamp that used to hang out, you know, the gigs and that. So I think we decided to audition him just to, you know, to respect, you know, he'd ask, so let's let him have a try. And he could sing, he could sing, as we know he can sing. But he just didn't have at the time, he didn't have the voice that we wanted for the band. He wasn't a strong vocalist. He was a songwriter. He did sing, but it just didn't suit what we were looking for.
Finde ich total interessant zu hören, wie er sagt, er konnte schon singen auf eine gewisse Art und Weise, aber wir haben ihn danach nicht gesucht. Und dass sie den ausgeschlagen haben, aus heutiger Sicht klingt es total verrückt. Ne?
Hat irgendwie nicht gepasst, hat aber wohl persönlich gepasst. Also man hat sich ja wohl irgendwie angefreundet und bevor er jetzt den Kosmos der In Spiral Carpets komplett verlässt, hat man ihm halt einen Job als Roadie gegeben. Witzigerweise, wenn man heute Interviews von Noel Gallagher hört oder auch von den In Spiral Carpets, ist eigentlich niemand so super begeistert von dem Job, den er da gemacht hat, der Noel, sondern er und Mark Coyle, der wird später auch noch wichtig. Das ist der damalige Live-Sound-Techniker von den In Spiral Carpets und später von Oasis, wurde als eher, also Noel und er wurden von den In Spiral Carpets als eher faul betrachtet, glaube ich. Ja, Olli, also Noel Gallagher ist jetzt Roadie bei den In Spiral Carpets und kriegt jetzt, wie uns Clint Boone in unserem Interview erzählt hat, zufällig bei einem Telefonanruf bei seiner Mutter am Sonntagnachmittag mit, dass sein Bruder Liam, der sonst nicht gerade als Musiker aufgefallen ist, sondern eher als Fußballfan und dem Alkohol zugetan, fällt Noel jetzt plötzlich auf oder es wird ihm erzählt, dass Liam Gallagher jetzt in einer Band ist. Und wie das war, kann uns Clint Boone aus erster Hand erzählen. Der war nämlich bei dem Telefongespräch dabei.
I remember being with Noel when he spoke to his mother. I was Liam. He's fucking done what? A band? What's he gonna do in a band? Singing? So he was surprised that his brother had joined this band.
Noel Gallagher kriegt jetzt über seine Mutter mit, dass Liam in einer Band spielt und ist darüber, ich glaube, überrascht und sogar schockiert, versteht die Welt nicht mehr und beschließt aber, sich dieser Sache mal anzunehmen und das Ganze mal live anzuschauen.
Genau, mit seinen Kumpels von den Inspiral Carpets war Noel dann bei einem besagten Rain-Konzert, wo Liam der Sänger war und ja, er hat das Potenzial vielleicht schon gesehen, hat sich gedacht, ne, der sieht jetzt nicht völlig fehl am Platz aus, aber das gewisse Etwas hat wohl noch gefehlt. Ne? Und danach meinte der Liam so, wie war's, ne? Willst du nicht unser Manager werden? Und der Noel hatte da wohl keinen Bock drauf, sondern hatte eher andere Pläne.
Wollte dann als Gitarrist einsteigen. Wie das genau war, erzählt uns einmal mehr unser neuer Freund Clint Boone.
The band asked Noel to manage them. And Noel said, no, I won't manage, I'll join, I'll play guitar, I'll write the songs. It was like a masterclass in how to create the greatest guitar band of all time, wasn't it? It was like...
Ja, mit dieser Einschätzung der Greatest Guitar Band of All Time rennt da bei uns natürlich offene Türen ein, der Clint.
Absolut, ja.
Wir fragen uns aber natürlich schon, wie so eine Gitarrenband zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien und in Manchester ganz speziell überhaupt entstehen konnte, was da so der kulturelle Background davon ist. Und Olli, da haben wir mit jemandem gesprochen, der wirklich weiß, wovon er redet, eine absolute Legende.
Ich war ein absolutes MTV-Kid und damit war es für mich natürlich super, mit Markus Kafka auch mal drüber zu sprechen, wie er das Ganze einschätzt, was damals in England los war, kulturell, aber auch, ja, man könnte sagen, gesellschaftlich oder politisch.
Es gab keine definierbare britisch geprägte musikalische Identität zu der Zeit in England. Das war alles ein riesen Tohuwabohu, alles durcheinander gemischt und kein Bezug auf bereits existierende britische Musik. Also du hast halt kaum was gehört, das so an Beatles erinnert oder Kings oder Slade, T-Rex, die ganzen Sachen aus den 60ern und 70ern. Nehmen wir auch gerne noch Punk dazu, Sex Pistols etc. oder so Mod Sound, The Jam, Paul Weller. Hat man alles nicht gehört zu der Zeit. Das war das eine, so musikhistorisch. Das andere war, wo stand England politisch da? Also so man kam gerade so aus der Ära Thatcher raus, die speziell der Arbeiterklasse sehr zugesetzt hat. Es mussten viele Fabriken schließen, jetzt ständig gegen die Gewerkschaften gearbeitet, die Arbeitslosigkeit war hoch. Und das ist ja genau auch dieses Umfeld, aus dem die Gallaghers kommen. Und das war irgendwie so eine Lost Generation, der man irgendwie so den Glauben auch ein bisschen genommen hat, so das Selbstbewusstsein auch genommen hat. Und dann kamen halt diese Typen um die Ecke und haben sich da breitbeinig hingestellt, waren wieder britisch, waren working class und waren stolz darauf. Und diese ganze verloren gegangene Generation, die so durcheinander war und nicht wusste, wo sie wirklich hingehört, die hat plötzlich wieder so einen Identifikationspunkt gefunden. Und das hat deswegen auch so gut funktioniert bei Oasis, weil es halt nicht konstruiert war, sondern es war authentisch.
Ich fand es total schön, dass er es gesagt hat mit den Punkwurzeln auch. Die britische Presse hat Oasis auch gerne als die Sex Beatles bezeichnet, also Mischung aus Sex Pistols und Beatles.
Sehr lustig.
Finde ich.
Ich nehme an, Liam würde das Kompliment nehmen, so wie es ist.
Absolut. Er hat ja immer davon geträumt, dass er die perfekte Mischung aus John Lydon und John Lennon ist. Also trifft den Nagel auf den Kopf. Ne? Diese Punk-Attitüde, diese Fuck You-Mentalität und dann aber diese gnadenlos brillanten Pop-Songs. Besser kann man es, glaube ich, nicht beschreiben.
Richtig. Und was Markus Kafka hier ja sehr deutlich macht, ist, also politisch ist das Land eigentlich fertig. Margaret Thatcher ist gerade ein paar Jahre nicht mehr Premierministerin. John Major ist jetzt Premierminister, aber die Lage hat sich gerade für die Arbeiterklasse nicht wirklich verbessert. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist hoch. Die Gallagher-Brüder haben in vielen Interviews betont, wie viele ihrer Freunde on the dole waren, wie es auf Englisch heißt, Arbeitslosengeld bezogen haben. Und kulturell hat sich niemand auf die Bands bezogen, die dann für Oasis eigentlich zu Referenzpunkten werden. Also die Beatles, klar, sind irgendwie über allem, aber Slade, T-Rex, die Stones, The Who wird ja in meinen Augen immer total unterschätzt als Einfluss. Und die Szene, die in Manchester aber vorherrscht zu der Zeit, als Oasis sich gründen, hat damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Das ist die Manchester-Szene.
Was versteht man unter Manchester? Ne? Das ist ja eher so eine Mischung aus elektronischer Musik und Gitarrenmusik. Es war schon eigentlich so Rock'n'Roll. Gitarrenbands waren so die Quintessenz, aber man hat die Drums geloopt, man hatte diese funky Gitarrenlicks und es war eine ganz eigene Stimmung auch in der Stadt. Das hat man an den Klamotten gemerkt, das hat alles die Stadt dominiert und es war ein sehr, sehr lokales Phänomen, deswegen auch Manchester.
Da kommen diese Sonnenhüte her, die sie viele Jahre später noch getragen haben.
Bucketheads,
ja, genau. Das ist natürlich jetzt nicht klassisch Rock'n'Roll. Der Spirit ist natürlich anders. Wie das zusammenspielt, das erklärt uns Stefan Rehm. Er ist Mitglied der Chefredaktion beim Musikexpress.
Was Manchester ja eigentlich war, der Übergang von Alternative Rock oder Indie, wie man es damals vielleicht noch genannt hat, über Dance Beats und Samples und Loops und alles so hin zum Techno irgendwie. So, das hört man ja nicht in Ansätzen bei Oasis raus. Also es gibt ja immer diesen Erweckungsmoment in Noels Leben, dass er 1983 bei Top of the Pops die Smiths irgendwie gesehen hat. Das hat ja auch null mit diese Gitarrenspielweise von Johnny Marr, der einer seiner besten Freunde ist. Also nur Fingerpicking, kaum Akkorde und so. Sowas gab es ja bei Oasis nicht. Aber es war eine ähnliche Spirit, glaube ich. Also Ian Brown ist auch so ein Blueprint für Bühnenfigur Liam Gallagher, glaube ich. Und diese Sonne, die aus dieser Musik einfach scheint, also diese unglaubliche Positivität und dieser Optimismus. Und das kann vielleicht nur aus so einer nicht sonderlich schönen Stadt, einer sehr grauen Stadt wie Manchester kommen. Also so Musik schreibt man vielleicht nicht, wenn man in Südfrankreich groß wird und eh immer geil ist.
Ja, total interessant, diese Herleitung mit Johnny Marr. Ne? Also dass man hier merkt man einfach, man muss nicht immer seine Idole kopieren oder die Einflüsse, die man hat. Auf den Punkt gebracht, Noel Gallagher ist ein relativ simpler Gitarrist, sehr straight und macht es natürlich anders als seine Vorbilder auch von damals.
Ja, und Stefan Rehm hat auch Ian Brown erwähnt, der eigentlich, er nennt es ein Blueprint für die Liam-Stage-Persona. In meinen Augen singt Ian Brown nicht so gut wie Liam Gallagher. Das war immer der größte Kritikpunkt. Es wäre, glaube ich, zu viel gesagt, dass Oasis das alles erfunden hätten, sondern wenn du ein bisschen reingräbst, dann wird ganz schnell klar, dass die eigentlich, und das ist ein Vorwurf, den man Noel Gallagher auch im Songwriting oft macht, dass er sich also cherry-picking-mäßig aus allen Bereichen von Soul, Funk bis Hard Rock die Dinge rauszieht. Und so funktioniert es auch, wie die Band sich am Ende präsentiert. Der Unterschied, den Stefan Rehm in unserem Interview auch erwähnt hat, und das hören wir gleich, der Unterschied, der zu den anderen Bands, die zu diesem Zeitpunkt populär waren, liegt eigentlich eher in dieser sonnenscheinmäßigen Melodien und diesen Hymnen und ich glaube auch im Lyrischen. Da hören wir mal rein, was Stefan da denkt.
Dieses Empowerment würde man heute ja sagen. Also aus einer perspektivlosen Kindheit mit einem alkoholkranken Vater in einem Vorort von Manchester, wo du alles werden kannst, aber nicht Rockstar und so einfach dieses Tonight I'm a Rock'n'Roll Star. Es ist wahnsinnig banal. Also es ist fast unverschämt simpel, aber manchmal können das halt die wichtigsten Worte sein, die man hört. Eine Aussage wie ich liebe dich ist ja ultimativ abgegriffen, aber wenn es der richtige Mensch im richtigen Moment zu dir sagt, dann gibt es nichts Besseres. Und wenn dir Liam Gallagher in einem Moment von vollkommener Orientierungslosigkeit sagt, dass man heute Nacht ein Rock'n'Roll Star ist, dann ist es so.
Ja, finde ich total cool, dass er hier den Song Rock'n'Roll Star in den Ring wirft. Diese Zeile, ne? I live my life for the stars that shine. Das ist fast wie ein romantisches Motiv. Klingt wie aus einem, Taugenichts von Eichendorff oder so, ne? So total romantisch, nach den Sternen greifen, obwohl man eigentlich am Boden liegt, so nach dem Motto.
Absolut. Und es ist noch bemerkenswerter, wenn man, wie es Stefan Rehm ja schon angekündigt hat, mal auf die familiären Umstände schaut, aus denen die Gallagher-Brüder kommen. Also alkoholkranker Vater, Gewalt, Probleme Broken Home, einfach wie man neudeutsch sagt. Es gibt, glaube ich, ein Zitat von Noel Gallagher, das weißt du, ich krieg's nicht richtig hin. Aber
ach so, ja, wo er sagt, in some way my father beat the talent into me, also er hat mir das Talent reingeprügelt, was natürlich wahnsinnig, also schau, fast schon was Makaberes, ne, das Zitat.
Krasse Aussage, ja. aber trifft's natürlich, glaube ich, ganz gut und bringt's auf den Punkt. Diese ganze Melange aus familiären Problemen, soziale Schwierigkeiten, ja. Diese Council Estates heißt es ja, auf Englisch, also diese Sozialbauten, wo du eine Wohnung oder ein Häuschen zugewiesen kriegst von der Stadt und da lebst du dann. Dieses ganze Konglomerat sorgt für den Ausgangspunkt, wie sich Oasis gründen, wie sie sich geben, diese überbordende Selbstbewusstsein, die auch negativ ausgedrückt Arroganz, die da rauskommt, die hat natürlich seinen psychologischen Hintergrund und das können wir beide nicht so gut einschätzen, aber wir haben mit jemandem gesprochen, der es einschätzen kann, nämlich Frau Professor Dr. Sabine Walper. Sie ist Direktorin am Deutschen Jugendinstitut und ihr Fachgebiet lautet Bildung und Erziehung in Familien mit Trennungs- und Scheidungsgeschichte. Und die haben wir mal gefragt, ob das nicht ein wesentlicher Punkt in der Entwicklung von Oasis ist.
Problemlagen, schwierige Herausforderungen können auch wirklich ein Katalysator für große kreative Leistungen sein. Von daher ist so, wenn man ganz sicher aufwächst und alles ganz smooth läuft, das ist selten ein Anreiz, sich nochmal zu zeigen und was zu machen, ja, was selber zu schaffen. Von daher, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch diese ganzen, ja, diese Schwierigkeiten, unter denen sie groß geworden sind, das, was sie sich selber auch in gewisser Weise angetan haben, ja, dass das auch immer wieder nochmal so ein Reibungspunkt war, aus dem heraus sie eine neue Kraft und eine neue Idee geschöpft haben. Irgendwas, womit sie auch wieder sich neu zeigen konnten.
Super interessanter Punkt, Olli, was mir gerade einfällt. Welchen großen weltbekannten Künstler, welcher fällt dir einer ein, der bekanntermaßen aus tollem Haushalt kommt, also Rich Kid, du weißt, was ich meine, irgendwie.
Nepo Baby nennt man das.
Nepo Baby, ja, genau. Ich habe jetzt gerade, während wir der Frau Professor Dr. Walper zugehört haben, da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Mir fällt niemand ein.
Sagen wir mal so, die meisten wahrscheinlich kommen eher aus schwierigen Verhältnissen, weil es gibt ja diesen sehr platten Spruch, Diamanten entstehen unter Druck. Also meistens ist es wichtig für die große Kunst, dass da nicht alles rund läuft.
Also ich denke, es wäre eine faire Aussage zu sagen, mir fallen mehr weltbekannte Künstler ein, die erwiesenermaßen aus schwierigen Verhältnissen kommen, als Leute, die sagen, ich hatte eigentlich eine glückliche Kindheit, wir hatten immer viel Geld und irgendwann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und dann kamen diese tollen Songs aus mir raus.
Definitiv.
Also auch so jemand wie Bruce Springsteen, der ja von Noel Gallagher nicht verehrt wird, aber respektiert wird, sagt es in seinem Buch, und sehr interessanter Punkt. Ein anderer Punkt, der da ein bisschen anklang, ist diese positive Herangehensweise trotz der negativen Grundausrichtung. Also du kommst eigentlich aus einem schlechten, schlimmen Umfeld und trotzdem schreibst du Songs über Hoffnung, über Licht am Ende des Tunnels. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher auch Unterschied, neudeutsch wahrscheinlich ein Selling Point im Vergleich zu den anderen Bands zu der Zeit.
Vor allem, wenn man nach Amerika guckt, natürlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Gallaghers auch dieses Nothing to Lose irgendwie haben und dieser unerschütterliche Optimismus, dass der daherkommt. Aber in Amerika ist es natürlich anders gewesen. Ne? Anfang der 90er waren da eher
die Pessimisten unterwegs.
Genau, ja, da waren wahrscheinlich eher die schlechten Vibes on vogue, kann man so sagen. Da war das ja wirklich salonfähig, also einfach Negativität zu versprühen. Ja. Nicht alle diese Bands, ich will es nicht allen Bands unterstellen, aber wenn man sich mal irgendwie eben Nirvana und andere Grunge-Bands zum Beispiel anhört, da ist es schon klar, dass das eher einen negativen Vibe hat.
Da greifst du was auf, was einer unserer Interviewgäste auch gesagt hat, nämlich der Journalist und Autor Joachim Henschel, der hat Folgendes zu dem Thema zu sagen.
Kurt Cobain hat gesungen, I hate myself and I want to die. Und dann ist er gestorben. Und ohne da jetzt genau reinzugucken, was da alles dahinter steht, wenn kurz danach ein Liam Gallagher auf der Bühne steht und genau das Gegenteil sagt, der sagt nicht, wir werden alle sterben, sondern er sagt, you and I, we're gonna live forever. Das ist natürlich jetzt einfach mal auf der Oberfläche betrachtet eine sehr positive, gute Botschaft, wo man sich gerne mit seinem Nebenmann und seiner Nebenfrau einhakt und sagt, ja, genau. Und ich glaube, das war einfach zu dieser Zeit, 1994, was, wo einfach wahnsinnig viele Leute, vor allem in England, eben auch sich, ja, die wurden davon berührt.
Diese Negativität, also das ist natürlich sehr pauschal jetzt von uns, ja, aber diese gefühlte Negativität hat ja auch im kommerziellen Ausschlachten dieser Bands einen Niederschlag. Also Nirvana mussten sich Zeit ihrer Existenz den Sellout-Vorwurf gefallen lassen. Mich würde interessieren, wie du es siehst. Ich glaube, bei Oasis, wenn jemand gesagt hätte, ihr seid Sellouts, das Kompliment hätte Liam Gallagher mitgenommen.
Ja, der hätte gesagt, give me more, auf alle Fälle.
Richtig.
Ja.
Wieso habe ich nur einen Rolls Royce?
Genau.
Das ist ein super interessanter Punkt und es zeigt einfach diese unterschiedliche Attitüde.
Ja.
Und ich glaube, das war für die Leute damals ein frischer Wind. Also ich habe vorher mal nachgeguckt. Kurt Cobain starb im April 94 und Definitely Maybe kam im August 94 raus. Mhm. Ich nehme an, die ersten Singles dann noch zu Lebzeiten von Kurt Cobain. Erste Single war Supersonic, erschien Anfang 94. Müsste ich nochmal gucken. Komm, wir gucken live on air einfach schnell nach.
Ich glaube sogar im April 94, das wäre natürlich der Oberhammer, ne? Also im gleichen Monat. Ich
bin das wäre ein Brainfuck. Ja. Jetzt warte schnell, 29. August 94 ist das Album. 11. April, nee. Supersonic erscheint am 11. April 94 und jetzt, auch wenn ich es fast weiß, gucke ich nochmal nach. Kurt Cobain, Todesdatum. 5. April 94.
Krass, oder? Ja.
Also wir reden von 6 Tagen.
Ja, also quasi die Fackel wurde übergeben, sind sozusagen.
Ja, das also wild. Da hatte ich jetzt so auch noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also interessant. Ja.
Wahnsinn.
Das sind 6 Tage zwischen dem Tod und ich war noch relativ jung, aber ich weiß, also das ist wie, wo warst du, wo Princess Diana gestorben ist, wo warst du am 11. September? So weiß jemand in unserer Generation, hat er irgendwas mitbekommen zum Tod von Kurt Cobain? Ich war damals 9, also ich weiß das und ich hatte natürlich mit Nirvana nichts zu tun, aber wenn ich, glaube ich, 10 Jahre älter gewesen wäre oder sowas, dann, das ist ja eine wilde Entwicklung. Also es ist, Kurt Cobain stirbt, die ganze Welt trauert und 6 Tage später kommen irgendwie 5 Typen aus Manchester und machen hier einen auf, wir sind die hoffnungsvolle neue Rocktruppe.
Ja.
Es ist ein sehr, sehr bemerkenswerter historischer Umstand.
Sieht man wahrscheinlich aber erst im Nachhinein so, weil du darfst nicht vergessen, es war noch Prä-Internet-Ära und Grunge war nicht sofort weg. Das war tatsächlich so, dass ich noch weiß, Mitte der 90er war das immer noch ein Riesenthema. Also das war schon ein sehr fließender oder ein sehr langsamer Übergang, aber definitiv, wenn man die Daten vergleicht, ist es sehr, 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 sehr beeindruckend in der Rückschau so zu sehen. Ja.
Grunge hat eigentlich so bis 97, 98 die Hosen an und erst dann als Oasis eigentlich, dazu kommen wir natürlich in unseren Folgen noch, erst als die gefühlt künstlerisch abschwingen, vorsichtig gesagt, sprießen dann diese ganzen anderen Bands aus dem Boden und dann wird es für 6, 7, 8 Jahre eben der normale Gitarren-Pop-Sound ist Britpop beeinflusst.
Ja.
Und bis dahin ist es aber wirklich die Flanellhemden-Fraktion aus Seattle. Schön. Lass uns über die Attitude sprechen. Oasis-Hasser werden die überbordende Arroganz und diese dicke Hose-Markiererei, die Gallaghers eigentlich von Tag 1, an dem sie zumindest in den Medien vorkommen, an den Tag legen, werden nie immer negativ auslegen. Erzähl doch mal, wie es für dich war.
Von Anfang an fand ich dieses Kokettieren, ja, mit dieser Arroganz, also wirklich absolut unterhaltend und richtig, richtig lustig. Also ich habe ja nicht von Anfang an mir ständig Interviews von Noel und Liam reingezogen, aber wenn man jetzt mal überlegt, was für einen hohen Unterhaltungswert die Interviews von denen haben, ne? Und ich behaupte mal, wer den Humor nicht versteht, ja, dann ganz ehrlich, dann ist es nichts für dich. Aber das ist, die Band holt mich sowas von ab, weil dieses Kokettieren mit dieser Arroganz, wo natürlich schon Funken Wahrheit drin ist. Also die haben,
sie sagen es nicht so Half-Truth-mäßig.
Genau, ja. Aber es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam und auch wirklich lustig. Ich finde das sehr, sehr erfrischend, weil immer so sich unter Wert verkaufen und so. Und das langweilt auch irgendwann mal.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mich noch erinnern, ich war fleißiger Leser der Bravo in den 90er Jahren und da gab es eine Woche gab es die Ausgabe, ich glaube, da war Green Day auf dem Cover. Ich habe nichts gegen Green Day, don't get me wrong. Aber die waren halt bunt und haben die Zunge rausgestreckt und waren halt so berufsjugendlich irgendwie. Ja. Und die Woche danach war Liam Gallagher auf dem Cover in seinem blauen Umbro-Pulli mit dem Mikroständer viel zu hoch irgendwie drin. Und dann stand sogar in der Bravo, die auch damals, denke ich, darauf geachtet hat, die Jugend jetzt nicht komplett zu verderben, stand eben drin, dass sie schon gerne Gas geben, die Gallagher-Leute, vorsichtig ausgedrückt. Und das ist auch was, was die damals besonders gemacht hat. Das kann uns erklären, wenn wir schon beim Thema Bravos sind, der damalige Chefreporter der Bravo, Alex Gernandt.
Es war natürlich die perfekte Mischung. Ja. Ich meine, die haben die Rockszene in England aufgemischt. Das war frisches Blut, frischer Wind. Ja. Und ich meine, man hat heutzutage ja diese ganzen glattgebügelten Stars. Ja. Das ist im Prinzip ja wie bei den Fußballern auch. Ja. Die, ja, ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und so. Ja. So solche Sprüche. Ja. Also das Gegenteil von Mario Basler quasi. Ja. Und früher hatte man halt Leute wie George Best in England, ja, die halt richtige Rock'n'Roller waren, die auch gesoffen haben, ja, die dann aber auch ihre Tore gemacht haben. Und so waren eben auch Oasis. Und ich fand das super. Und dieser Größenwahn, wenn er dann bei Awardshows auf die Bühne ist und ja, ich habe den verdient, den hat sonst keiner verdient, den Preis und so, ja. Und man nennt es, glaube ich, Braggadocio irgendwie auf Englisch. Und diese Grandeur quasi auch, ja, diese Übertriebene auch, ja, die zum Teil gespielt war, aber die wollten schon, wir meinen das schon auch ganz ernst eigentlich. Ne? Das war sehr amüsant.
Ja, wir alle lieben natürlich als Oasis-Fans diese gnadenlose Fuck You-Attitude von den Gallagher-Brüdern, ne? Die auch durch die Musik natürlich immer durchscheint. Einer meiner guten Freunde aus München ist der Mario Radetzky. Der ist der Sänger und Gitarrist von den Blackout Problems, auch Tourgitarrist bei den Sportfreunden Stiller. Und der hat auch seine ganz eigene Meinung zu der Attitude der Gallaghers.
Die strahlen sowas aus, wo man sich denkt, okay, die sind auf der einen Seite wahnsinnige so britische Assis, die halt einfach ins Pub gehen, saufen, Fußball und aber dann gleichzeitig machen sie so diese wunderschöne Musik, die so das passt irgendwie so interessant zusammen. Das Bild von den Typen, das man da bekommt. Und sie sind vor allem so bedingungslos und so roh und so krass auch. Also, dass sie halt einfach hergehen und sagen so, hey, das sind wir und wir haben so Attitüde. Und ich finde, dass so eine Fuck-You-Attitude, die haben, das strahlt so eine Magie aus in Zusammenspiel mit der Musik, die mich total gecatcht hat. Bei Oasis finde ich das Spannende, dass viele von den Songs, die legt man einmal auf und man hat das Gefühl, man hat die schon 10-mal gehört, aber es ist trotzdem frisch und man will es unbedingt nochmal hören.
Für unsere Hörerinnen und Hörer ganz wichtig, jeden Song, jeden Oasis-Song, über den wir hier in unserem Podcast sprechen, findet ihr in einer Playlist, die wir extra für euch auf Spotify angefertigt haben. Die findet ihr ganz einfach über den Link in unseren Shownotes. Apropos Songs, gute Songs waren so ziemlich vom ersten Moment an vorhanden, als Noel Gallagher dann in die Band aufgenommen wurde. Oasis hießen sie da schon, eigentlich schon vorher. Und dann gab es diesen berühmten Gig, bereits mit guten Songs, im King Tut's Wawahat, einem Club in Glasgow.
Oasis haben sich ja damals mit der All-Female-Band Sister Lovers einen Proberaum unterhalb des Boardwalks geteilt. Boardwalk war ja so ein Club, so eine Bar in Manchester. Und diese Band, die haben Oasis eingepackt, kurzerhand, und haben sie mitgenommen.
Klingt jetzt erstmal nicht nach lebensveränderndem Gig, wenn man sich so überlegt, sondern eher nach, cool, wir fahren mit unseren Freunden, /Freundinnen nach Glasgow.
Genau. Angefangen hat der ganze Abend aber dann so, dass die Band sich sozusagen aufs Line-Up erpresst hat.
Gedroht hat,
weil sie eigentlich gar nicht spielen durften, wären nicht on the bill gewesen, aber haben dann gesagt,
schlagen wir euch die Bude kurz und klein, oder?
Besagt die Legende zumindest, wer weiß, ob es wirklich so war, aber es ist eine lustige Geschichte, ne? Und dann, eine der Mädels von Sister Lovers war die Ex-Freundin von Alan McGee, dem bekannten Oberhaupt und Plattenboss von Creation Records, und der wollte seiner noch scheinbar guten Freundin einen überraschenden Besuch abstatten bei dem Konzert, ne, und kam dann zeitig oder pünktlich an und hat somit auch die Vorband gesehen, mit der er natürlich nicht gerechnet hat, so wie alle anderen Anwesenden an dem Abend, und hat dann vom Fleck weg sozusagen den Verstand verloren, als er diese unfassbaren Songs und diese unfassbare Aura der Band erlebt hat.
So erzählt Alan McGee. Er sagt auch, dass in seiner Erinnerung irgendwie 13 Leute bei diesem Gig waren und sein erster Gang eigentlich nicht vor die Bühne war, sondern an die Bar, um da hinten zu sitzen und vielleicht seine Bekannte dort nochmal zu treffen. Und wenn man der Legende glauben darf, war es wirklich so, dass er, wie du sagst, irgendwie den Kopf verloren hat vor lauter Begeisterung. Er hat ihn aber keinen Vertrag unter die Nase gehalten an dem Abend, was gerne oft kolportiert wird. Es wäre auch lustig gewesen, wenn er mit einem Plattenvertrag in der nicht vorhandenen Handtasche in so einen Laden reingeht. Aber
Blankovertrag.
Blankovertrag, ja. Hier noch den Namen einsetzen und den Betrag. Aber einige Tage später wurde dann in London in den Büros von Creation Records wurde dann der Deckel drauf gemacht. Oasis haben an dem Abend 4 Songs gespielt. Ich weiß von Bring It On Down. Welche noch? Weißt du mehr?
Ich glaube, dass Rock'n'Roll Star schon dabei war und tatsächlich I Am The Walrus, sprich das Beatles-Cover, wo Alan McGee danach schon immer gesagt hat, das fand er super, dass die nicht irgendwie She Loves You gecovert haben oder irgendeinen anderen Gassenhauer, sondern einen Song aus der zweiten Reihe. Das zeigt auch, wie viel Mumm sie haben und dass sie sich an Sachen rantrauen, sozusagen, wo andere vielleicht gescheitert wären dran.
Ja, ja. Ungewöhnliches Cover.
Ja, absolut.
4. Song kriegen wir aber nicht zusammen jetzt.
Nee.
Dann geht jetzt der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Wer den 4. Song benennen kann, soll sich bitte dringend bei uns melden. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle, die ich euch hier auch gleich mal ans Herz legen darf. Wir freuen uns, wenn ihr uns diese schwere Wissenslücke in unserem Oasis-Wissen schließen könnt, indem ihr uns sagt, was der 4. Song an diesem Abend war. Ja, Olli, damit sind wir eigentlich am Ende unserer ersten Folge von Chaos and Glory. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt. Was wartet denn in der nächsten Folge auf uns?
In Folge 2 werden wir uns das legendäre Debütalbum Definitely Maybe genauer anschauen. Wir werden die Hintergründe beleuchten. Wie kam es zu den doch recht schwierigen Aufnahmen? Welche Skandale hat das Album begleitet?
Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, dann findet ihr uns in allen gängigen sozialen Netzwerken unter @bold.audio. Und ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben, am besten an hallo@bold.audio. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Abonniert den Podcast, erzählt euren Freunden davon. Und bevor wir euch mit einem Schlusswort von Markus Kafka entlassen, möchten wir uns noch ganz herzlich bei allen bedanken, die bei diesem Projekt mitmachen. Ein ganz besonderer Dank geht da an Thomas und Rainer Marshall von der Band Atomic, die uns viele Türen bei unseren Interviewpartnern geöffnet haben. Die beiden kommen natürlich auch noch zu Wort. Jetzt aber, wie versprochen, zum Schlusswort der MTV-Legende Markus Kafka.
Oasis haben wir mit mir noch viel mehr gemacht, als mich einfach nur musikalisch abgeholt, weil ich war halt auch so ein bisschen desorientiert Anfang der 90er. Also ich war definitiv kein Proll, aber ich mochte Fußball, ich mochte Bier ganz gern, aber das waren ja alles Sachen, das durfte man ja überhaupt gar nicht mehr laut sagen, weil man dann, es war überhaupt nicht schick, ins Stadion zu gehen zum Beispiel. Und dann sind Oasis um die Ecke gekommen und haben gesagt so, okay, wir lieben Fußball, wir sind Prolls, wir saufen Bier, wir haben aber trotzdem vernünftige Haarschnitte, wir machen coole Musik, die irgendwie auch so im Indie-Underground verhaftet ist, aber stadiontauglich ist. Und das war wirklich die Band, auf die ich zu dem Zeitpunkt gewartet habe, ohne es zu wissen. Und das war für mich identitätsstiftend. Also ich habe wirklich danach nicht mehr mit meiner Freundin Beverly Hills 90210 und Melrose Place am Samstag geguckt, sondern wieder ran. Das mal so als symbolischer Akt, was Oasis mit mir gemacht hat.
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber. Produktion, Redaktion und Interviews Christian Bruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.